SWR 2 Tandem.
Mit Fabian Elsesser. Hallo, heute ist Felix Oldenburg unser Gast. Seit bald 2 Jahren ist er Generalsekretär des Bundesverbands Deutscher Stiftungen und damit Chef über gut 60 Angestellte und auch Interessenvertreter von sage und schreibe 22.000 Stiftungen. Und uns ist er jetzt zugeschaltet aus, woher wohl sonst, Berlin. Willkommen bei Tandem.
Hallo, Herr Elsesser.
Herr Oldenburg, es war nur eine kurze Phase in Ihrem Leben, aber Sie waren mal Unternehmensberater, so viel sei verraten. Wo mussten Sie mehr Wochenstunden arbeiten? Damals in der Unternehmensberatung oder auf Ihrem aktuellen Posten?
Das war auf jeden Fall damals viel mehr. Aber heute kann ich gar nicht mehr so sehr trennen zwischen Arbeit und Privatem. Das vermischt sich doch schon auch sehr. Wenn man ein echtes Anliegen hat, dann zählt man die Stunden nicht mehr.
Ja, und wie viel sind so in der Woche? Oder dürfen Sie mir das nicht sagen, weil Ihre Frau
dann... Nein, das kann ich. Das habe ich nie gezählt. Ich bin aber rechtzeitig in der Regel zu Hause, um meine beiden kleinen Kinder ins Bett zu bringen.
Apropos zählen, also 22.000 Stiftungen, wie behält man da den Überblick?
Ja, ich dachte, ich könnte sie mal alle besuchen, aber das geht nicht, weil sich letztes Jahr schon wieder über 500 neu gegründet haben. Das ist natürlich eine riesige Zahl und auch vor allem, wenn man reinguckt, eine enorme Vielfalt. Manche sind 700 Jahre alt und andere haben sich letzte Woche gegründet.
SWR 2 Tandem geht stiften mit Felix Oldenburg, dem Generalsekretär des Bundesverbands Deutscher Stiftungen. Wie viele Dollars braucht man denn, damit eine Stiftung überleben kann oder damit man sie überhaupt erstmal gründen kann?
Na, für eine Stiftung braucht es nicht nur Geld, es braucht vor allem eine gute Idee, einen sinnvollen gesellschaftlichen Zweck. Und dann fragen sich Stifterinnen und Stifter, welchen Vermögenswert muss ich da reinlegen, damit dieser Zweck auch erfüllt werden kann? Das war schon vor 1000 Jahren so. Da wurden, um zum Beispiel Not zu lindern, Krankenhäuser gestiftet und dann ist das Vermögen das Krankenhaus. Man kann allerdings natürlich auch einfach ein Geldvermögen nehmen und dann aus den Erträgen einen guten Zweck erwirtschaften.
Gibt es da irgendwelche Regeln, also ab wann man was als Stiftung eintragen kann oder ist das völlig frei?
Na, die Konstruktion muss Sinn machen. Stiftungsaufsichten, Stiftungen sind in Deutschland kontrolliert sowohl durch die Finanzämter als auch durch Stiftungsaufsichten. Stiftungsaufsichten sagen oft, naja, mindestens 50.000 Euro müssen es sein, aber genauer muss man eigentlich betrachten, macht diese Konstruktion Sinn. Es gibt eine Stiftung, die ich neulich kennengelernt habe, die Deutsche Rockmusikstiftung, die ist vor 30 Jahren mit 1 Mark gegründet worden und hat dann aus Förderkrediten und Fördermitteln Immobilien wie eine Friedhofstoilette in Hannover gekauft und die dann langfristig an Musikerinnen und Musiker vermietet. Die haben mittlerweile ein großes Immobilienvermögen, das direkt eben den Stiftungszweck erfüllt, nämlich
Proberäume.
Menschen, ganz genau.
Das wäre eigentlich meine nächste Frage. Wie funktionieren Stiftungen eigentlich? Also was für Formen gibt es da? Sie haben gerade dieses schöne Beispiel aus der Populärmusik genannt. Also kann man sowas sagen, wie es gibt Stiftungen eben nur mit Geld, dann andere, die mit Immobilien arbeiten. Erzählen Sie mal ein bisschen.
Na, es gibt da eine genauso große Vielfalt wie auch in der Wirtschaft. Wir können fragen, was ist ein Unternehmen? Unternehmen ist erstmal die Idee und dann die Menschen, die darin arbeiten und es zum Leben erwecken. Und so ist es mit einer Stiftung auch. Aber eine Stiftung ist einerseits was Wirtschaftliches. Da muss ein Vermögen an die Arbeit gebracht werden für einen guten Zweck. Eine Stiftung ist aber noch mehr. Sie ist eine Idee, die auch Menschen mobilisiert, noch viel mehr beizutragen, auch jenseits von Wirtschaftlichkeit, sich zu engagieren. Nehmen Sie mal eine andere große, jetzt mal globale Stiftung, die Wikimedia Foundation. Die trägt die Wikipedia und damit das größte Gemeinschaftswerk der Menschheitsgeschichte, an dem Hunderttausende, Millionen aktiv mitgewirkt haben, ohne dafür Geld zu bekommen.
Und das ist, glaube ich, auch eine ganz neue Form, dass es so offen ist, oder?
Ja, wir haben einen riesigen Werkzeugkasten sozusagen für das Stiften, für das Engagement. Das ist nicht nur was für reiche Leute. Es gibt insbesondere immer mehr Gemeinschaftsstiftungen, Bürgerstiftungen mittlerweile in ganz vielen Orten in Deutschland. Und es ist auch mein Anliegen zu zeigen, dass jeder heute eine Stifterin, ein Stifter sein kann.
Dann nennen Sie mir doch mal so eine Bürgerstiftung. Das klingt interessant, finde ich.
Eine Bürgerstiftung gibt es in mittlerweile über 400 Orten in Deutschland. Sicherlich auch an den Orten der Hörer, können ja mal gucken, was die tun. Da gibt es große, kleine, auch welche, die Treuhandstiftungen, also nochmal kleinere Stiftungen unter sich haben. Viele haben sich zum Beispiel in den vergangenen Jahren ganz intensiv für geflüchtete Menschen engagiert, Patenschaften organisiert und in der Nothilfe geholfen.
Aber Sie wollen jetzt keine konkrete nennen. Also ich will damit keine Wertung vornehmen, sondern einfach nur mal, dass man sich mal ganz konkret vorstellen kann.
Nein, es gibt sie überall. Es gibt eine besonders große, zum Beispiel in Hamburg, die organisiert viel. Aber ich habe neulich auch eine in Mecklenburg-Vorpommern besucht oder in Freiburg besucht, die ganz tolle lokale Arbeit machen und dort in einem wahnsinnig heißen Jazzzelt bei einem lokalen Stiftungsfestival gesprochen. Das ist eine bunte Szene, in der auch jeder mitmachen kann.
Sie sprechen jetzt bereits das Karitative für die Gemeinschaft an, Beispiel Flüchtlinge. Da stellt sich für mich die Frage, in welchem Umfang übernehmen Stiftungen Aufgaben oder müssen es vielleicht sogar, von dem man auch sagen könnte, das müsste eigentlich der Staat übernehmen.
Ja, das gibt es schon. Ich glaube aber, dass Stiftungen andere Dinge tun können als der Staat. Sehen Sie, der Staat kann die Dinge tun, auf die wir uns demokratisch einigen können. Stiftungen können viele Dinge schneller, flexibler tun, auch Dinge, die noch nicht Mainstream sind zum Beispiel. Wir zeichnen jetzt in einigen Wochen mit dem Deutschen Stifterpreis Ise Bosch aus. Das ist die Gründerin, eine der Gründerinnen von Filia, der Frauenstiftung, die sich seit Jahrzehnten schon für Lesbische und Schwule und für Frauenrechte einsetzt auf der ganzen Welt. Ein Thema, das als sie damit begonnen hat, noch eine Nische war, wo es eben auch mutige Einzelpersonen brauchte. Und mittlerweile ist da auch das ein oder andere staatlich gefördert. Solche Themenkarrieren vom Interesse für wenige bis hin zu den großen gesellschaftlichen Themen, das können Stifterinnen und Stifter im besten Fall anstoßen.
Und wieso hat ausgerechnet diese Bosch-Stiftung jetzt denn, also diese Filia-Stiftung, den Preis bekommen?
Na, weil wir würdigen wollten erstens, dass es eine Gemeinschaftsstiftung ist. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Es gibt immer mehr Stiftungen, die nicht mit dem Engagement Einzelner oder mit dem Namen eines Einzelnen verbunden sind, sondern die gemeinschaftlich funktionieren, wo viele mitmachen. Und dann, weil wir würdigen wollten, dass da eine ganz mutige Frau für Frauen in Not, für Randgruppen eingetreten ist, lange bevor das gesellschaftlich Konsens war, dass man das tun müsste.
Also kann man sagen, hier hat eine Stiftungsidee auch geholfen, ein Tabu zu überwinden.
Ganz bestimmt. Und viele andere angestiftet. Dann mittlerweile gibt es eine ganze internationale Szene von Stifterinnen, Stiftern und auch Nichtregierungsorganisationen, die in dem Feld aktiv ist. Und vieles ist angeschoben worden, eben durch genau solche mutigen Stifterinnen und Stifter, die Dinge aufnehmen, die andere noch nicht oder erst später sehen.
Ist es eine Verklärung, wenn man Stifter mit Wohltäter, wobei wir da jetzt auch wieder eher beim Einzelnen sind, wenn man Stifter mit Wohltäter gleichsetzt?
Na, das ist ganz bestimmt die Motivation. Dazu haben wir auch Studien gemacht. Das ist die dominante Motivation. Das ist das, was Stifterinnen und Stifter machen möchten. Etwas in der Gesellschaft zum Besseren bewegen, weil sie es können. Und heute können es so viele Menschen. Wir haben mehr Menschen auf der Welt als jemals zuvor, die über mehr Lebenszeit verfügen, gesünder sind, besser gebildet sind, mobiler sind, sich auch digital zum Nullkostentarif miteinander organisieren können. Das Potenzial für das Stiften ist so groß wie noch nie zuvor.
Herr Oldenburg, Sie sind Jahrgang 78, haben aber schon einen ziemlich bewegten und auch stationsreichen Lebenslauf hinter sich gebracht bisher. Sie haben zum Beispiel für eine US-amerikanische Nichtregierungsorganisation gearbeitet, Ashoka. Die fördern soziales Unternehmertum. Können Sie das mal etwas schärfen, diesen für mich erstmal unscharfen Begriff?
Naja, soziale Unternehmer, Social Entrepreneurs haben wir das genannt. Das hat es eigentlich in der Weltgeschichte immer gegeben. Nehmen Sie mal Maria Montessori, die einen guten Teil des modernen Krankenhauswesens erfunden hat, oder Friedrich Wilhelm Raiffeisen, der vor 150 Jahren erstmal einen Brotverein gegründet hat, aus dem dann die Volks- und Raiffeisenbanken wurde. Und solche Gründer für das Gute, Gründer neuer sozialer Ideen, die sich auch irgendwann selber tragen können, die gibt es auch heute, und die auf der ganzen Welt zu finden und dann zu fördern, das war eine wunderbare Aufgabe und die trägt mich und motiviert mich auch heute noch in der Arbeit für Stiftungen.
Welche sozial engagierten Gründungen haben Sie da begleitet oder gefördert, wenn Sie aus dem Nähkästchen plaudern dürfen?
Ja, na klar. Ich erinnere mich zum Beispiel besonders gut an Faisal Ramin, ein Bangladeschi, der für Flüchtlinge, die gerade ankommen, zunächst in London und dann in ganz Europa dafür gesorgt hat, dass denen nicht gleich, wenn sie ankommen, von Kredithaien irgendwelche Kredite für Konsumgüter aufgeschwatzt werden, die sie nicht brauchen. Ein riesiges Problem, das niemand gesehen hatte, und hat daraus ein eigenes, sagen, Bankensystem von Geflüchteten für Geflüchtete gebaut, das den Kredithaien das Handwerk gelegt hat.
So ein bisschen wie die Mikrokreditidee vielleicht?
Ganz ähnlich, ja. Und hier in Deutschland Katja Urbatsch, die mit arbeiterkind.de mittlerweile an allen Hochschulstandorten in Deutschland Gruppen aufgebaut hat, die in die Schulen gehen und die Kinder, die die ersten in ihrer Familie sind, die Abitur machen und die Chance haben zu studieren, eben auch dazu ermutigen, diesen Weg zu gehen.
Interessant, dass Sie sie nennen. Katja Urbatsch war nämlich vor 4 oder 5 Jahren auch mal Gast in unserer Gesprächssendung. Jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Ich hätte allerdings gar nicht gedacht, dass das ein Unternehmen ist, sondern das hätte ich eher als Verein oder so eingestuft.
Ja, diese Grenze ist fließend und die würde ich auch immer gerne in meiner Arbeit herausfordern. Ich glaube, wir haben im Kopf und auch im Gesetzbuch, aber erstmal im Kopf, eine ganz große Grenze zwischen Dingen, die zur Hilfe da sind auf der einen Seite und dann Dinge, die sich lohnen dürfen auf der anderen Seite. Die Wirklichkeit ist nach meiner Meinung ganz anders. Wenn wir gute soziale Ideen ernst nehmen, dann sollten wir auch dafür sorgen, dass sie wachsen können und das heißt auch, dass sie wirtschaftlich funktionieren dürfen.
Das heißt, das soziale Unternehmertum löst den Widerspruch auf zwischen Gutes tun und Profitmaximierung?
Ich sehe keinen Widerspruch. Wenn man Gutes tun möchte und möchte, dass das wächst, dass es an vielen Orten funktioniert, alle Menschen erreicht, die es erreichen kann, die diese Lösung brauchen, dann muss man konsequent sein und sich fragen, wie organisiere ich denn eigentlich dieses Wachstum? Und das ist Ökonomie. Ökonomie bedeutet ja den Umgang mit knappen Ressourcen. Und das kennt jeder im Sozialsektor.
Die Frage ist aber auch, verdient dann in diesem Fall nicht jemand dran, wenn man es auch vielleicht ohne Verdienst machen könnte? Non-Profit.
Ja, Non-Profit heißt ja nur, dass die Organisation keine Überschüsse an Teilhaber ausschütten darf. Sollen keine Dritten davon profitieren. Aber wir haben in Deutschland seit über 100 Jahren eine große Sozialwirtschaft, die Non-Profit funktioniert, die aber natürlich auch diejenigen, die in ihr arbeiten, gut ernähren kann.
Also wäre zum Beispiel Kolping oder so auch schon soziales Unternehmertum?
Natürlich. Und es kommt darauf an, dass wir als Gesellschaft immer wieder neue Gründerinnen und Gründer antreten lassen, so eine Art Startup-Community auch im Sozialen schaffen, weil wir eben die guten neuen Ideen genauso in der Wirtschaft brauchen wie in der Gesellschaft auch.
Dieses Beispiel gerade zeigt mir, es gibt das ja dann eigentlich schon. Wissen wir es nur vielleicht nicht mehr wertzuschätzen oder sehen wir es nicht so?
Ja, das ist eine interessante Frage, ob wir das sehen. Ich glaube, man muss eine andere Brille aufsetzen und dann sieht man das auch. Also für mich hat sich mein Zugang zur ganzen Gesellschaft dadurch verändert, dass ich so viele Menschen kennengelernt habe, die sich getraut haben, auf der ganzen Welt eben den Status quo herauszufordern, ein Problem mal von einer ganz anderen Seite zu sehen und zu sagen, dafür ist jetzt nicht jemand anders zuständig, nicht der Staat, sondern ich mache mich selber zuständig, ich gründe hier etwas, etwas, das auch funktioniert und wachsen kann. Und diesen Widerspruch zwischen Non-Profit und For-Profit, der verwischt sich, glaube ich, in unserer Gesellschaft zunehmend und viele haben davor Sorge. Ich habe da keine Sorge. Es bedeutet nur, dass wir genauer hingucken müssen, aber es ist eben eine gewaltige Chance, mehr Menschen zu helfen und dann das Geld, was wir in wirtschaftlich funktionierenden Lösungen dann nicht mehr brauchen, für die Dinge einzusetzen, die sich noch nicht lohnen oder die sich nicht lohnen können.
Sie waren ja selber auch mal Gründer, richtig?
Ja, ich habe, als ich ungefähr 20 war, ein soziales Netzwerk gegründet, das haben wir damals noch nicht so genannt, das war das Intranet, also das Netzwerk aller, die von der Studienstiftung des deutschen Volkes gefördert wurden. Und aus dieser Erfahrung, das gibt es übrigens heute noch, dieses Netzwerk, aus dieser Erfahrung haben wir dann ein Unternehmen gegründet, das versucht hat, das auch für andere Unternehmen zu machen. Lange vor Google, allerdings dann nicht so erfolgreich.
Aber es gibt es immerhin noch.
Das Netzwerk gibt es noch, ja.
Sie haben gerade schon gesagt, es geht darum, auch Dinge in Frage zu stellen, Dinge herauszufordern. Inwiefern hat Ihnen, das tun Sie auch selber, inwiefern hat Ihnen dabei geholfen, dass Sie eben kein BWLer sind, sondern von Hause aus Geisteswissenschaftler?
Ja, ich kann ja nicht anders denken, als ich jetzt denke. Insofern ist die Frage, würdest du anders denken, wenn du das nicht studiert hättest? Das kann ich nicht beantworten. Aber ich glaube, ich habe Freude daran, Dinge von einer anderen Seite zu sehen und mich nicht zuerst nach der Regel zu fragen, sondern die Regel auch herauszufordern. Zum Beispiel habe ich vor einigen Jahren eine Finanzierungsagentur für Social Entrepreneurs gegründet, also eine Art kleine Investmentbank für Sozialunternehmer. Ich glaube, das wäre Wirtschaftswissenschaftler jetzt nicht als erstes eingefallen, weil er gedacht hätte, das kann ja gar nicht als Markt funktionieren.
Hauptfach war Philosophie, richtig?
Ja.
Warum?
Ich wollte eine Art Überblick bekommen. Mich hat immer das große Ganze interessiert und auch das Warum. Und es war eine wunderbare Plattform auch, um sich auszuprobieren. Sehen Sie, ich habe vor dem Bologna-Prozess studiert, Magister in Tübingen an der Börse, am Hang des Neckars. Das war auch eine Zeit einer enormen intellektuellen Freiheit und eben auch einer Freiheit, aus der ich heraus unternehmerisch und sozial aktiv werden konnte.
Ich bin ungefähr dieselbe Generation, ich weiß, wovon Sie sprechen. Ich habe damals immer gehört, so, mit Geisteswissenschaften ist gar nicht so schlecht, da kann man sogar Karriere machen, nämlich bei Unternehmensberatungen. Ich habe das immer für so einen Akademiker-Mythos zur Selbstberuhigung gehalten, aber offenbar geht's wirklich, ne?
Na, ich habe in England aufgehört zu studieren und da haben die Unternehmensberater sehr aktiv auch bei Geisteswissenschaftlern rekrutiert. Und da war ich einfach neugierig. Wahrscheinlich hätte mich der Weg aus Deutschland heraus da nicht hingeführt. Und das ist schon etwas, was wir in Deutschland auch, glaube ich, noch mehr lernen müssen, dass wir, vielleicht können wir das Rad auch noch ein Stück zurückdrehen, dass wir ein Studium eben nicht als eine Art Ausbildung verstehen, sondern als auch eine Zeit, in der man sich und die Welt in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen erleben kann und dann frei auch einen Weg wählen kann. Davon habe ich sehr profitiert.
Trotzdem waren Sie schnell, ne? Sie waren mit nur 24 Jahren schon fertig. Da hatten die meisten noch nicht mal Zwischenprüfung.
Ja, das kam mir gar nicht so schnell vor. Das
sind Sie ein Streber?
Nee, überhaupt nicht. Ich war auch in der Schule nicht besonders gut. Ich habe mich nur immer dann engagiert, wenn mich Sachen interessiert haben. Und mich interessieren halt viele Sachen.
Können Sie verstehen, wenn jemand Unternehmensberater für, in Anführungszeichen, die Bösen hält?
Nee, weil man damit die Kunden von Unternehmensberatern für doof erklärt. Also man holt sich doch überall Rat und zahlt dann auch dafür. Das machen wir doch als Verbraucher auch. Und das machen Unternehmen eben auch. Ich finde, Unternehmensberater ist eine Kategorie, die so eine Art Schublade in unserer Gesellschaft aufmacht.
Das sind die Leute rausschmeißen. Ne? Das ist so der Reflex, den man beim Denken oft hat. Ne?
Ja, aber das ist auch ein bisschen billig, oder? Also natürlich gibt es Manager, die holen sich Unternehmensberater rein, um dann einen bereits vorgefassten Plan nochmal mit externer Hilfe bestätigen zu lassen. Aber das ist doch die Ausnahme. Dafür muss man ja dann viel Geld ausgeben. Das sollte ein Manager dann auch selber machen können.
Sie haben die Beraterbranche dann ja auch verlassen, haben dann nochmal studiert, ne? In Washington D.C. an der Georgetown University, und zwar Policy und Non-Profit Management. Was hat Sie daran, Sie sagten ja gerade schon, Sie interessieren sich für ganz viele Dinge. Was hat Sie daran interessiert?
Na, mich fasziniert, wie aus guten Ideen große Bewegungen werden. Das hat mich schon früh in der Digitalisierung interessiert, deshalb das soziale Netzwerk. Das hat mich auch in der Beratung interessiert, weil ich die wirtschaftlichen Zusammenhänge verstehen wollte. Und ich habe mich auch immer sehr für Politik interessiert. Ich würde auch das, was ich heute mache, beschreiben als so ein, was eigentlich zwischen den Logiken steht. Ich mache im Kern was sehr Politisches auf eine unternehmerische Art und Weise und zufällig in einer zivilgesellschaftlichen, gemeinnützigen Organisation.
Sind Sie ein Mensch, der den Spagat liebt?
Ich bin ein Mensch, der vielleicht da, wo andere Menschen Widersprüche sehen, viel Gemeinsames sieht.
Ein Diplomat?
Das ist meine Frau.
SWR2 Tandem, heute mit Felix Oldenburg. Herr Oldenburg, als Generalsekretär des Deutschen Stiftungsverbandes haben Sie mit Menschen zu tun, die im Zweifelsfall viel Geld in die Hand nehmen können oder wollen oder zumindest schon mal Geld. Wie oft müssen Sie Überzeugungsarbeit leisten?
Dafür etwas Gutes zu tun, eigentlich nie. Wer sich dafür interessiert, eine Stiftung zu gründen oder bereits in einer Stiftung aktiv ist, hat eine wichtige Frage für sich ja schon beantwortet, nämlich: Was mache ich mit dem Vermögen, das ich in meinem Leben nicht mehr ausgeben oder vererben möchte? Und immer mehr Menschen und auch in der nächsten Generation noch, und das ist auch meine Motivation, denken so und denken immer früher darüber nach, dass es auch Teil ihrer eigenen Erfolgsdefinition ist, da was für sich und für andere getan zu haben.
Kommen denn die Stifter alle zu Ihnen oder müssen Sie manchmal auch gezielt, na gut, wahrscheinlich nicht, denn Sie haben ja irgendwie 500 neue Gründungen allein im vergangenen Jahr gehabt, aber trotzdem. Kommt das schon mal vor, dass Sie irgendwie einen Unternehmer oder irgendeinen interessanten Menschen kennenlernen und denken, ach, den könnte man eigentlich mal fragen?
Ja, das kommt schon vor, insbesondere wenn ich Leute kenne, von denen ich weiß, die haben eigentlich tolle Ideen und die haben bisher einfach nur nicht die Zeit. Und wir haben zum Beispiel jetzt letztes Jahr die Gründung der nebenan.de-Stiftung mitbetreut. Nebenan.de ist ein Berliner Startup, das in ganz Deutschland Nachbarschaftsnetzwerke online organisiert. Und die kenne ich schon ganz lange, die Gründer. Und ich wusste, die haben eine soziale Motivation. Die machen das in Wirklichkeit, um auch Menschen auf eine neue Art und Weise miteinander zu verbinden und nicht nur Geld zu verdienen. Und dann haben wir früh darüber nachgedacht, wie könnte eigentlich eine Stiftung dazu aussehen, die dann auch dieses Engagement würdigt, hervorhebt, entwickelt und Nachbarschaften zu ganz besonderen Orten macht. Wenn ich Menschen kenne, denen ich da besonders viel zutraue, dann werde ich da auch aktiv.
Und wie fördern Sie das dann? Also Sie nehmen denen dann Papierkram ab oder es gibt sicherlich einen Haufen Hürden zu nehmen?
Na, zuerst sind wir die Interessenvertretung aller deutschen Stiftungen. Wir sorgen also jetzt zum Beispiel in dem aktuellen Koalitionsvertrag dafür, dass die Rahmenbedingungen für das Stiften noch besser werden. Vielleicht also weniger Papierkram, mehr Flexibilität, auch mehr Anerkennung, nicht mehr bürokratische Hürden und so weiter. Und dann können wir aber einzelnen Menschen, die sich engagieren möchten, auch helfen zu sagen, guck mal, da gibt's doch schon eine Stiftung in deiner Umgebung, an der könntest du dich doch vielleicht beteiligen. Oder ihnen zu helfen, eine Satzung so zu schreiben, dass sie nicht 10 Jahre später drüber stolpern und sagen, ach, das hätte ich mal lieber anders formuliert.
Haben Sie solche Fälle schon mal gesehen, dass Stiftungen eben sich nicht halten können aus irgendwelchen Gründen oder wieder aufgeben müssen? Vielleicht auch, weil die Bürokratie so Hemmnis ist?
Ja, das gibt es. Letztes Jahr ist zum Beispiel durch die europäische Geldwäscherichtlinie ein Transparenzregister entstanden, das einen enormen Bürokratieaufwand bedeutet hat. Und da haben viele kleine Stiftungen gesagt, das schaffen wir gar nicht. Aber es ist auch gar nicht wichtig, dass es möglichst viele Stiftungen gibt. Es sollte möglichst viele gute Stiftungen geben. Und deshalb finde ich auch Gemeinschaftsstiftungen so wichtig. Deshalb sehe ich zu, dass wir Menschen ermutigen, auch miteinander zu stiften, damit wir nicht Stiftungen haben, die zum Schluss so klein sind, dass sie sich gerade im aktuellen Niedrigzinsumfeld, wo es immer schwerer ist, noch Erträge zu erwirtschaften, dass sie dann nicht mehr funktionieren können. Also Stiftungen funktionieren nicht automatisch. Da muss man ihnen auch schon helfen.
Also kann man das so zusammenfassen? Es ist nach wie vor so, dass Stiftungen nur funktionieren, wenn sie Kapitaleinkünfte haben. Also es geht nicht nur über Spenden oder so.
Na, es gibt auch Stiftungen, die sammeln Spenden. Das ist ja auch in Ordnung. Aber eine Stiftung muss eine Idee haben, die auch wirtschaftlich funktioniert.
Aber das war früher mal so das gängige Modell, ne? Man legte das Geld an, ne? Und dann kam schon was rein.
Ja, da haben wir wirklich einen Zeitenwechsel erlebt in den letzten Jahren. Früher war das so, man konnte ein Vermögen in die Steckdose stecken und das Licht ging an, wenn man einfach Staatsanleihen gekauft hat und dann bekam man eben eine auskömmliche Rendite, ohne besonders viel über Vermögensanlage zu wissen. Geld hat sich fast ohne Risiko automatisch vermehrt. Diese Zeit ist vorbei seit einigen Jahren und ich halte das nicht für eine Naturkatastrophe für das Stiften, sondern eigentlich für einen riesigen Produktivitätsschub, denn jetzt muss man zusehen, dass man das Kapital auch an die Arbeit bringt.
Ja, aber heißt das nicht, dass man dann im Grunde auch als Stifter, selbst wenn man es eigentlich gerne solide hätte, eigentlich nur noch spekulieren kann mit wesentlich risikoträchtigeren, ich nehme jetzt mal dieses bescheuerte Wort, Finanzinstrumenten?
Das ist auch kein bescheuertes Wort. Außerdem gibt es einen riesigen Unterschied zwischen einer vermeintlich risikofreien Anlage und der Spekulation. Ich finde vor allem, dass Stiftungen darauf achten sollten, weil sie ja daran interessiert sind, die Welt zu verbessern, dass ihr Vermögen auch nicht irgendwo auf der anderen Seite der Welt Nebenwirkungen hat. Das heißt, ich bin dafür, dass Stiftungen sich fragen, lege ich auch nachhaltig an? Was sind die Folgen meiner Vermögensanlage? Was sind diese Wirkungen? Stiftungen haben sehr lange und sehr intensiv darüber nachgedacht, wie baue ich Projekte und Programme, was fördere ich, damit das möglichst gut wirkt. Jetzt müssen Stiftungen auch stärker darüber nachdenken, welche Wirkung hat eigentlich mein Vermögen. Und ich glaube, dafür sind wir mittlerweile alle sensibilisiert nach der Finanzkrise, was für ein System wir unterstützen wollen und wie Geld eben wirkt.
Das heißt, es kann nicht mal vorkommen, dass ein Stifter sich da einen Fonds kauft und dann später irgendwie feststellt, ach guck an, die haben große, große Anteile irgendwie von Rheinmetall-Aktien oder irgendeinem anderen Rüstungsindustrieunternehmen.
Ja, vorkommen kann das schon, aber ich rede mir den Mund fusselig, seit ich diesen Job begonnen habe, um möglichst viele dafür zu sensibilisieren, dass Geld nicht automatisch kommt, sondern dass es erwirtschaftet wird, dass es eine Wirkung in der Gesellschaft hat und dass Stiftungen dafür auch unter einer besonderen Beobachtung stehen.
Also sprich, da würden Sie mir recht geben, dass das keine gute Idee wäre.
Das wäre keine gute Idee. Aber Sie können auch sagen, das stärker mit dem Stiftungszweck abgleichen. Wenn Sie zum Beispiel Umweltprobleme lösen können, hat das oft mit Marktversagen zu tun. Dann können Sie also auch in Dinge investieren, die an diesem Marktversagen etwas ändern. Also Sie können die
grüne Fonds zum Beispiel.
Zum Beispiel, genau.
Was halten Sie eigentlich von Vermögenssteuern?
Für das Stiften ist das egal. Denn die Motivation für das Stiften ist keine steuerliche Motivation. Das wissen wir ganz genau. Und ich glaube, da kann man als Bürger unterschiedlicher Meinung sein. Für das Stiften spielt das keine Rolle.
Wie wichtig ist Geld für Sie selbst? Wir haben jetzt ja doch viel über Geld gesprochen.
Ja, ich glaube, da gibt es so eine U-Kurve. Wenn man ganz wenig Geld hat, dann sorgt man sich natürlich stark ums Geld. Und wenn man ganz viel Geld hat, dann sorgt man sich auch wieder ganz stark ums Geld und verbringt viel Zeit damit. Ich bin genau in der Mitte. Ich sorge mich ziemlich wenig.
Und es gibt nichts, wofür Sie mal richtig Geld ausgeben würden? Irgendein Statussymbol oder irgendeinen teuren Gegenstand, bei dem Sie schwach werden könnten?
So ein Porsche? Nee.
Sie haben Katzen. Koi-Karpfen. Sie haben jetzt schon viel über Ihre Motivation gesprochen. Also einerseits klingen Sie nach einem ziemlichen nüchternen Faktenanalysierer, also auch so einem Weltanalysierer, aber dann doch auch idealistisch.
Na klar, ich finde, Optimismus ist die einzige Art und Weise, die Welt wirklich ernst zu nehmen. Ich möchte gern was zum Besseren verändern, aber ich möchte das auf eine Art und Weise tun, dass ich auch das ernst nehme, was schon da ist. Und das heißt eben, dass ich zum Beispiel eben Wirtschaftlichkeit nicht ablehne, sondern sage, wie funktioniert das denn eigentlich und wie könnte man das vielleicht doch anders zum Funktionieren bringen? So ein bisschen tüfteln vielleicht.
Hm. Trotzdem, nochmal Ihren pfeilgeraden Lebenslauf im Blick.
Finden Sie?
Finde ich schon ziemlich, ja. Also zumindest sehr schnell, sehr viel erreicht. Ist Scheitern verboten für Sie?
Nö, überhaupt nicht. Ich finde, wenn man nicht das Risiko des Scheiterns hat, dann hat man auch nichts versucht. Ich kann Ihnen leicht Dinge nennen, bei denen ich auch gescheitert bin, die Ideen, die nicht funktioniert haben. Aber ich finde, man muss immer genug Ideen im Köcher haben, dass ein paar treffen.
Wo haben Sie das gelernt? Weiß nicht, ist man zum Anführer geboren? Also waren Sie Klassensprecher, Stürmer der Fußballmannschaft? Kam das immer so zu Ihnen?
Nö, gar nicht. Ich bin auf einer kleinen Nordseeinsel groß geworden, in einer großen Familie mit viel Freiheit, auch ohne viele Grenzen, mit einem enormen Zutrauen in das, was ich konnte. Und ich habe früh entdeckt, dass es mir Freude macht, mit anderen gemeinsam an guten Ideen zu tüfteln. Ich habe dann, als ich 15 war, einen politischen Ortsverein gegründet und habe gemerkt, wie viel Spaß das macht, wie viel positive Resonanz man bekommt, wenn man andere Leute mitreißt. Und das ist bei mir geblieben, diese Motivation.
Aber das heißt, das Sprechen und auch vor Leuten sprechen war schon immer etwas, was Ihnen leicht gefallen ist?
Kleine Rampensau, ja, bin ich.
So wollte ich es nicht sagen. Und diese Nordseeinsel, also der Blick zum Horizont, der hat dann eher den Drang rauszugehen in ihn geweckt und nicht die Angst vor dem, was da draußen ist.
Ja, die größten Reisen finden ja immer im Kopf statt.
Wie man Stiftungen gründet, wie man mit der Zinskrise umgeht, ja, und auch wie man dann als Stiftung überlebt. Darüber haben wir bisher gesprochen in SWR2 Tandem. Unser Gast ist Felix Oldenburg, der Generalsekretär des Deutschen Stiftungsverbandes. Herr Oldenburg, neulich schrieben Sie in einem Gastbeitrag für eine Zeitung über Gründen und Stiften und dabei erwähnten Sie den Zuckerberg-Effekt. Was ist damit gemeint?
Na, damit meine ich, Mark Zuckerberg war ja 31, als er sich entschieden hat, den ganz großen Teil seines Vermögens wegzugeben. Damit meine ich, dass der Zeitpunkt, an dem sich Menschen fragen, oft eben in den Start-up-Communities, in der Gründerwirtschaft, was will ich eigentlich hinterlassen, was will ich auch Gutes tun, dass dieser Zeitpunkt nicht mehr erst so mit 60 oder so kommt, sondern schon ganz früh kommt.
Also Sie sehen das auch bei uns in Deutschland, dass wirklich immer jüngere Stifter Sie ansprechen?
Ja, ich sehe vor allem, dass es eben zu der Erwartung an unternehmerischen Erfolg gehört, auch gesellschaftlich was zurückzugeben oder sogar das Unternehmertum selber sozial zu gestalten. Und wenn man sich darüber nachdenkt, ist es ja eigentlich auch für viele Ideen logisch, da wo gesellschaftliche Probleme, noch unbefriedigte Bedürfnisse sind, da kann man eben auch gründen, um das zu reparieren. Und manches davon funktioniert unternehmerisch, for profit, anderes davon funktioniert gemeinnützig, not for profit, und vieles davon funktioniert dazwischen, mit beidem.
Jetzt lassen Sie uns noch mal ein bisschen idealistisch, ideologisch werden. Sie sagten gerade, reparieren. Wie sähe eine komplett durchreparierte Gesellschaft für Sie aus?
Das, glaube ich, gibt es nicht. Eine Gesellschaft produziert ja auch immer wieder neue Bedürfnisse und Widersprüche.
Was würden Sie akut gerne reparieren?
Oh, ich würde mich jetzt gerade ganz gerne, weil Sie auch Zuckerberg erwähnt haben, ich würde mich jetzt ganz gerne mal intensiver damit auseinandersetzen, was für eine digitale Gesellschaft wir da eigentlich gerade bauen und wem unsere Daten gehören. Und ich glaube, da könnten Stiftungen auch einen Beitrag leisten. Ich habe vorhin die Wikimedia-Stiftung erwähnt, aber es gibt auch die Mozilla-Stiftung, denen große Open-Source-Projekte, also freie Software-Projekte
gehören. Die so eine große Suchmaschine haben seit vielen Jahren.
Hm? Absolut, ja. Und ich glaube, dass eine wichtige Frage in Zukunft sein wird, wem gehören eigentlich die digitalen Infrastrukturen, wem gehören Daten? Und ich glaube, uns könnte einfallen, dass wenn wir nicht wollen, dass das Regierungen gehört, dass es vielleicht in Zukunft da auch eine Rolle für Stiftungen gibt als Orte der Zivilgesellschaft, die unter enger Aufsicht stehen, aber die einzig und allein einer Sache gewidmet sind, nämlich einem guten Zweck und nicht dem Interesse eines Einzelnen.
Wenn wir jetzt aber zum Beispiel die Verwicklungen sehen zwischen Facebook und ja, dem Wahlkampf bzw. möglichen Wahlmanipulationen, auch die Verwertung der Daten durch Geheimdienste über das Analyseunternehmen Cambridge Analytics, ja, fragt man sich, was wäre jetzt schlimmer, wenn die Regierung die Daten hätte oder das Unternehmen?
Na, das müssen wir gemeinsam miteinander als Gesellschaft herausfinden und auch. Da gibt es keinen geraden Weg. Ich glaube, wir sind bei der Digitalisierung vielleicht gerade da, wo wir 1850 mit der Industrialisierung waren. Wir haben schon ein bisschen was gesehen, aber das viel Größere steht uns noch bevor. Niemand hätte damals formulieren können, was es alles braucht. Dann kamen eben die Mitbestimmungsrechte, die Arbeiterbewegung, und sowas Ähnliches werden wir auch erleben. Das kann man nicht alles vorher durchdenken. Wir müssen um die besten Lösungen ringen. Und Stiftungen sind ein sehr, sehr freier Ort, an dem man sehr mutig sein könnte. Und dazu würde ich Stiftungen auch gerne ermutigen, diese Freiheit zu nutzen. Nicht Dinge zu tun, die andere schon tun, sondern Dinge zu tun, die nur sie tun können.
Sie brennen für Ihren Job, Sie arbeiten viel, Sie haben auch noch eine Familie mit kleinen Kindern. Wie viel Zeit bleibt überhaupt noch für Sie selbst?
Wirklich genug. Ich bin in der Regel um 6 zu Hause abends, ich mache wenig Abendveranstaltungen. Das ist einfach in dieser Phase meines Lebens so. Wenn ich Reisen mache, versuche ich, die kurz zu halten, möglichst viel reinzupacken. Ich glaube nicht daran, dass man sich für einen Job versklaven muss. Ich glaube aber auch daran, dass wenn man das Richtige tut, dass man dann eben nicht die Stunden zählt.
Und was machen Sie mit den Stunden, die übrig bleiben, wenn dann alle Kinder ins Bett gebracht sind und Sie mal alle Akten zugeschlagen haben?
Ach, dann stelle ich auch mal den Computer an und spiele ein Computerspiel.
Dabei viel Spaß und weiterhin viel Erfolg beim Stiften helfen. Danke, dass Sie bei uns waren, Felix Oldenburg.
Danke, auf Wiederhören.
Das war SWR 2 Tandem, was Menschen bewegt. Die Redaktion dieser Sendung hatte Elinor Krogmann und am Mikrofon Fabian Elsesser.